Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge auf KTV, wie immer mit Pater Karl Weiler, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, liebe Patres, diese Anrede hatte jemand zuletzt verwendet und sie hat mir so gefallen. Ich saß im Zug, als ich sie hörte und musste laut und glücklich lachen. Heute habe ich keine Frage, sondern will ein erhörtes Gebet teilen. Außerdem fühle ich mich der ganzen Hörerschaft der Stunde der Seelsorge sehr verbunden. Ich höre seit Beginn des vorigen Jahres regelmäßig die Stunde der Seelsorge. Der YouTube-Algorithmus empfahl mir die Sendung und sie half mir viel. Nach 3 Jahren der glücklichen Ehe wurde der noch nicht erhörte Kinderwunsch immer schmerzlicher. Ich betete viel, schickte mein Gebetsanliegen an die Mittagsmesse, nahm die tolle Möglichkeit, auf der Missio-Webseite Messintention in der Weltkirche zu bestellen, wahr und freue mich sehr, trotz meines relativ hohen Alters, im 5. Monat mit einem gesunden Jungen schwanger zu sein. Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Sendung. Sie hat mir viel Kraft gegeben und Hoffnung gemacht. Und manchmal muss ich auch herzlich lachen. Das tut auch gut. Punkt, Punkt, Punkt.
Na, das ist eine große Freude. Bitte schreiben auch, damit wir das laut machen können, wenn das Baby da ist. Wir haben ganz viele Gebetserhörungen. Die Gabriele hat ja schon 2 Bücher rausgegeben über diese Gebetserhörungen, weil wir, glaube ich, auf die richtige Karte gesetzt haben. Etwas, schon wie ich Pfarrer war, habe ich darunter gelitten, dass wir das Bitten nicht ernst nehmen. Weil, also ich habe mit Begeisterung im Theologiestudium Neues Testament eine Vorlesung über die Theologie des Betens gehört. Und da war eben auch, war die Kritik des Professors, dass wir nicht so beten wie in der Bibel, wie im Neuen Testament. Weil da drängen sich jetzt eben die Menschen hilfesuchend an Jesus heran. Die blutflüssige Frau, ja. Und also sie wollen, sie schreien, ja, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute machen. Wir lesen zum Beispiel bei den Fürbitten irgendwelche Texte vor. Es ist das Schreien des Herzens nicht dabei. Und deshalb haben wir dann das genützt in der Mittagsmesse ab 2020, wo ihr dann übertragt auch so treu, danke KTV, dass ihr uns die Bitten schreibt. So viel ich weiß von der Gabriela kommen zwischen 30 und 60 Bitten oft am Tag. Das heißt, wir können nicht alle laut machen, aber die Gebetserhörungen sind sensationell. Ja, in vielen, vielen Bereichen, auch kleine Bereiche, ja, Schulerfolg, Berufsfindung und so weiter. Aber eine der ersten Gebetserhörungen damals 2020 war ein Ehepaar, die 5 Jahre schon sich ein Kind gewünscht haben. Und das Aufregende war, das Kind ist genau 9 Monate nach dem Vorlesen der Fürbitte dann gekommen. Inzwischen haben sie ein zweites Kind bekommen. Also, wo man dann auch sagen muss, ja, also, lieber Gott, ja, also, wir staunen, ja, aber du bist ein Gott, der Wunder tut, wenn es eben gut für unser Heil ist. Und deshalb danke für diese Zuschrift auch. Ich bitte nur, dass man es an Missio auch schreibt, dann können wir es vielleicht auch einmal als Gebetserhörung auch vorlesen, weil es dann wieder den Glauben derer stärkt, ja, die Hilfe jetzt eben brauchen in ihren Nöten und sich bitten an Jesus wenden.
Pater Karl, jetzt eine informative, kritische Zuschrift zum Thema Gebet nach diesem tollen Zeugnis gleich mal am Anfang. Es gibt zahlreiche Studien zu den Auswirkungen von Gebeten auf Gesundheit und Wohlbefinden, darunter auch einige renommierte. Die Ergebnisse sind jedoch gemischt. Ich trage die mal vor. Ganz kurz, ich fasse es nur zusammen. Es sind mehrere Seiten, ich mache es ganz kurz. Es gibt eine Studie von 1988, die stellt einen positiven Effekt von Gebeten fest, zeigt, dass Patienten, für die gebetet wurde, weniger Komplikationen nach Herzproblemen hatten. Eine Studie von 1999 stellt ebenfalls einen positiven Effekt von Gebeten auf Herzpatienten fest. Dann eine Studie aus 2001 zeigt, dass religiöse Praxis, das heißt Gebet, mit besserer psychischer Gesundheit und Stressbewältigung zusammenhängt. Und dann gibt es natürlich auch Studien, die belegen wollen, dass es keinen Zusammenhang mit Gebet und positiv oder negativen Effekt gibt, oder also es gäbe keinen Unterschied zwischen den Gruppen, für die gebetet wurde. Bei Patienten, die wussten, dass für sie gebetet wurde, gab es sogar leicht mehr Komplikationen. Es ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das heißt, wenn man selber große Erwartungen hat, dann wird es vielleicht sogar noch schlechter. Zusammengefasst heißt es, Gebete, also aus lauter verschiedenen Studien, da werden eine ganze Reihe von Studien aufgeführt oder die Ergebnisse, Gebete können subjektiv tröstlich und stressreduzierend wirken. Das sei der psychologische Effekt. Keine Studie konnte zeigen, dass Gebete medizinische Ergebnisse objektiv verbessern, wenn Placebo- und Nocebo-Effekt kontrolliert werden. Wenn Patienten unter Druck gesetzt werden, Gebet hilft, kann das Gegenteil eintreten. So viel mal, Pater Karl.
Ja, also das ist eine Zuschrift, wo ich sehr dankbar bin, weil ein Missverständnis hier zugrunde liegt, ja, dass Gebete psychologische Wirkung haben, also subjektiv, wie es hier genannt wird, das mag sein, ja, aber das ist der totale Seiteneffekt, das ist der Nebeneffekt. Ich bete nicht, damit ich psychologisch beruhigt werde. Also ich habe auch, es gibt auch Bücher über das Bittgebet, auch von renommierten deutschen Theologen geschrieben, die gehen nur davon aus, dass das Gebet nur eine psychologische Wirkung hat. Also wenn ich bete, dann ändert es nur mich, meine psychologische Situation. Das ist Nonsens, das ist genau nicht biblisches Gebet. Das biblische Gebet ist das Setzen auf die Wirklichkeit Gottes. Das ist ganz was anderes. Das setzt den Glauben voraus, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Wirklichkeit im eigentlichen Sinn, wie es im deutschen Wort drinnen steckt. Dass Gott in diese Welt hinein wirkt. Dass er jemand ist, ein Du, das mein personales Tun jetzt eben schätzt. Weil philosophisch wird es ganz kompliziert. Warum sollte Gott jetzt eben mein endliches Mitwirken brauchen, wo er doch schon alles weiß und so weiter und so fort. Also philosophisch ist das ganz unverständlich. Aber die Offenbarung sagt uns, und Jesus macht Werbung fürs Gebet, wir sollen bitten, damit Gott etwas tut. Er möchte, dass wir bitten. Er möchte, er gibt uns die Würde, ihn zu bitten. Das ist eine große Sache. Die kann auch nur im Glauben erfasst werden. Also ich bete nicht, damit es mir psychologisch besser geht. Ja? Also der Rosenkranz und so, die haben natürlich psychologische Wirkungen. Wenn ich bitte jetzt eben, dann vielleicht beruhigt es mich und so weiter. Das kann man dann psychologisch jetzt eben messen. Aber das ist ein Nebeneffekt, ja, der Leben letztlich völlig uninteressant ist, weil das, was ich tue im Gebet, ich vertraue, Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Ich vertraue darauf, dass Gott etwas tut. Die blutflüssige Frau, die sich so vertrauensvoll an Jesus heranwendet und nur den Saum seines Gewandes berührt. Und dann es ging eine Kraft von ihm aus. Das wollen wir haben durch das Gebet, dass eine Kraft von Gott ausgeht. Und das ist es, was Jesus meint, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Also wenn ich nur bete mit diesem psychologischen Background, ja, das ist egozentrik, ja. Das kannst du in der östlichen Meditation machen, wo es auch immer nur um dein Ich-Finden geht. Wir suchen Gott, der eine Wirklichkeit ist, in der Transzendenz, außerhalb ist eben unserer Endlichkeit oder unsere Endlichkeit übersteigend, nicht? Und wir erbitten seine konkrete Wirkung in unser Leben hinein, in unsere Welt hinein. Das ist das Wesen des Gebetes.
Vor 3 Tagen gab es einen Bericht auf katholisch.de über Lourdes, also in Lourdes von 1858, die Gottesmutter Maria 18 Mal der heiligen Bernadette zu Peru erschienen ist. Die Gottesmutter hat sich hier vorgestellt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Seitdem wurden in Lourdes mehr als 30.000 Heilungen gemeldet, 2.000 gelten als medizinisch unerklärlich, 72 hat die Kirche offiziell als Wunder anerkannt. Katholisch.de schreibt, zuletzt berichtete im Februar der österreichische Schlagersänger Michael Hartinger, 42 Jahre alt, er sei in Lourdes von einer lebenslangen Glutenunverträglichkeit, also Zölikalie, geheilt worden.
Also ich muss da immer jetzt gleich gegensteuern. Ja, wir bitten, man muss aber aufpassen, Gott ist nie, das ist immer ein Wort, das ich schon 1000 Mal verwendet habe, ein Cola-Automat, wo du 2 Euro reinwirfst und unten kommt die Gebetserhörung rausgerumpelt. So funktioniert Gott nicht. Im Letzten geht es um das Vertrauen, das wir auf ihn setzen, um den Glauben. Dass Gott dann in die Welt hineinwirkt, das ist konstitutiv. Und ich weiß, da gibt es kritische Zuschriften und so weiter. Über das Bittgebet habe ich einiges bekommen. Ich sage euch nur, Bitten funktioniert nur im Glauben. Es ist eine Glaubenssache. Wir können dann die Kausalitäten nicht beweisen. aber es sind oft Dinge, die man wirklich wunderbar nennen muss. Und zum Beispiel auch bei Heiligsprechungen, da muss ja der Verstorbene, von dem man glaubt, dass er im Himmel ist, dass er selig ist, der muss ja dann ein Wunder wirken. Bei unserer Gründerin, bei der seligen Pauline Marie Charicot, nicht, war es die Erweckung eines Kindes, eines dreijährigen Kindes, das im Koma war, keine Hirnfunktionen hatte, die Melin. Nach einer 9-tägigen Novene ist dieses Kind wieder zum Leben gekommen. Und es ist jetzt ein junger, normaler Teenager. Und das zweite Wunder, das dann auch ein Side-Effekt war, ist, dass der Vater auch zum Glauben gekommen ist. Und jetzt ist der Emmanuel Tran, der Vater von der Melin, ist der größte Apostel in Frankreich geworden, weil er so geholt worden ist. Ja, also es muss wirklich eine Wirkung da sein, eine Kausalität eben jetzt aus der Transzendenz, aus der Wirklichkeit Gottes, die dann in die Welt hineinwirkt, damit eine Seligsprechung möglich ist. Also der Heilige muss selber beweisen, dass er Fürbittkraft hat, sonst spricht ihn die Kirche nicht selig, ja, also, oder heilig, nicht? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Noch einmal, also hier geht es um etwas, das man nicht beweisen kann. Der Glaube ist hinaussteigen aus dem Boot, ja, so wie Jesus das bei Petrus gefordert hat, ja, der ist rausgestiegen und auf dem Boot jetzt eben gegangen. Vielleicht kann ich das Gleichnis fortführen, wenn man dann so viel darüber nachdenkt. Also wir haben da ja Dutzende Wunder und Gebetserhörungen auch drinnen geschrieben. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, warum das und warum so und warum das wird erhört und das wird nicht erhört, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig, weil wir eben in der Wirklichkeit Gottes stehen. Aber eines ist für uns ganz gewiss, für uns Christen. Deshalb macht Jesus an so vielen Stellen des Neuen Testamentes echte Werbung für das Bittgebet. Lest es mal durch, Matthäus 7, Vers 7. Echte Werbung für das Bittgebet. Nämlich, dass Gott eine Wirklichkeit ist und dass er uns in unserer Freiheit zumutet, eine solche Würde zu haben, dass wir ihn durch unsere Bitten, dass er sich von unseren Bitten beeinflussen lassen will. Das ist das Wunder und zugleich auch die Anbetung der Größe Gottes, die durch unser Bittgebet erfolgt. Wir tun das, was er von uns möchte, nehmen damit auch unsere Würde wahr und schauen auch auf einen Gott, der so demütig ist, dass er uns mit einbezieht in unserer Freiheit zur Gestaltung dieser Welt.
Nochmal zurück zu diesem Vox-Club-Sänger Michael Hartinger, der sagt, er sei in Lourdes von Zöliakie geheilt worden. Ich habe drei Aussagen von ihm gefunden im Netz. Ich durchlebte unzählige Diäten, Krankenhausaufenthalte und Tests, fühlte mich oft schwach und hatte große Angst, dass ich nie wieder normal essen könnte. Nach einem Aufenthalt im Wallfahrtsort Lourdes geschah das Unvorstellbare. Die Krankheit war verschwunden. Es war wie ein Wunder. Man darf daran glauben oder nicht, genau. Aber so war es. Zufall? Fragezeichen. Seit diesem Tag hat sich mein Leben komplett verändert. Ich kann alles essen und genieße es in vollen Zügen. Schreibt das genau. Nur auf seinem Instagram-Beitrag. Das in einem Instagram-Beitrag.
Ja. Also zwei wichtige Sachen dabei, ja. Auch wenn solche Sachen ganz, also der ist in Lourdes, betet dort und so weiter, hat dieses unerträgliche Phänomen und so weiter und kommt dann gesund wieder zurück. Du bekommst aber nicht vom Himmel einen Brief, wo drin steht, wo der liebe Gott schreibt, ich habe dich geheilt, ja. Sondern die Kausalität zwischen Heilung und Gebet, Lourdes und Heilung, also das ist etwas, wo man immer, ja, ist das Zufall, wird ja danach geschrieben. Also wir bekommen, aber man kann es an bestimmten Dingen erschließen oder wie erklärt man das sonst logisch? Oder diesen Fall, den wir hier hatten, dass das Kind genau 9 Monate eben nach dem Vorlesen der Fürbitte, und das ist verschoben worden auch, diese Vorlesung der Fürbitte, 9 Monate nach Vorlesen der Fürbitte in der Mittagsmesse, dass dann das Baby kommt. Wie kann man das sagen? Bloß Zufall oder irgendwie? Beweis dafür ist es auch im Letzten nicht, sondern wir betreten hier den Raum des Glaubens. Wir steigen aus dem Boot der bloß irdischen Gewissheiten aus und betreten den Raum jetzt eben der Gewissheiten, die Gott uns gibt. Und das ist deshalb die Herausforderung beim Bittgebet, weil ich muss dazu sagen, auch nicht erhörte Bitten, ja, sind oft erhörte Bitten, weil Gott ja immer weiß, wie es für uns besser ist. Und das ist eben ein dogmatischer Satz. Gott erhört all unsere Bitten, aber so, wie es für uns am besten ist. Ja. Und deshalb eben ist er eben nicht dieser Kohleautomat und ist Bittgebet immer eine Herausforderung, weil du, ja, Also ich schließe mit einer Werbung fürs Bittgebet. Ich gebe die Auflösung. Was steht Matthäus 7, Vers 7? Wisst ihr das? Dort steht, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan.
Ja, Pater Karl, dann klopfe ich gleich mit der nächsten Zuschrift bei dir an. Grüß Gott, lieber Pater Wallner, meine Familie leidet zurzeit unter den unerträglichen Schmerzen meines Mannes. Wir waren schon bei einigen Ärzten. Mein Mann war auch schon einige Wochen in Krankenhäusern, schläft kaum mehr, weil die Schmerzen nachts noch schlimmer sind. Er wurde vollgepumpt mit stärksten Schmerzmitteln, die wir aber jetzt mit Hilfe von Heilpraktikern abgesetzt haben, weil sie nur sein Wesen stark veränderten, aber nicht wirklich eine Heilung brachten. Ich bitte Sie, dass Sie für mich und meine Familie beten, dass wir wieder Frieden und dass wieder Frieden und Segen einkehrt, besonders aber für meinen Mann. Schenken Sie uns Ihren priesterlichen und göttlichen Segen, der mir sehr viel bedeutet. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche auch Ihnen Gottes reichen Segen. Herzlichst, eine Frau hat uns geschrieben.
Ja, wir schließen Sie dann am Schluss beim Vater Unser und beim Segen dann ganz fest ein. Es gibt eben so viele Nichterhörungen und das ist sehr belastend. Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung jetzt auch sagen, also obwohl das dramatisch eben auch bei meinem Vater einmal gebetet, der hatte Krebs, dass er gesund wird. Dann gab es Phasen, wo es besser gegangen ist, aber dann ist er nach 3 Jahren doch gestorben. Dass man nicht erhört wird im Schreien seines Herzens, das ist auch eine Wirklichkeit. Oder zum Beispiel also meine Pläne, die immer unrealistischer werden, mal so ein Missionscamp hier zu bauen am Rand von Wien, weil wir brauchen irgendwas, wie der Glaube in die Zukunft kommt bei diesem unglaublichen Zusammenbruch, den wir derzeit des Christentums erleben in Zentraleuropa. Also das sind alles so Dinge, wo ich auch bete, wo ich dann manchmal denke, soll ein Lotto spielen, aber wir brauchen sehr viel Geld. Also das sind alles Dinge, die da sind. Ja. Also eben noch einmal, Gott ist kein Automat, er möchte Glaube haben und dann die Zuversicht, die ich in meinem Leben dann doch oft erleben durfte. Ich kann nicht erklären, warum mein Vater gestorben ist. Ich leide darunter. Ich kann nicht erklären, warum manche Gebetserhörungen nicht funktioniert haben. Die Jugendlichen, die sehr krank sind und dann auch sterben mussten. Also das kann ich nicht erklären. Aber im persönlichen Leben dann auch immer wieder auch die Erfahrung, dass dort, wo Gebete nicht erhört worden sind, wo eigene Vorstellungen Gott im Gebet vorgelegt worden sind, die Vorstellung Gottes aber anders war, der Weg dann anders gegangen ist und im Nachhinein ich dann doch auch sehen durfte, das war das Bessere, das Richtigere, da bin ich viel fruchtbarer geworden mit meinen Talenten, als hätte ich das andere jetzt eben gemacht. Das sind auch Wirklichkeiten. Wir können das Geheimnis, das Mysterium Gottes und seiner Weltlenkung nicht auflösen, aber wir dürfen demütig annehmen, was Gott uns nicht nur anbietet, sondern was er von uns auch einfordert in seinem Sohn Jesus Christus, durch viele Beispiele im Evangelium auch belegt, wo Menschen Hilfe suchen, schreiend jetzt eben in ihrer Not zu Jesus gekommen sind. Jesus hat damals auch nicht alle geheilt, ja, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt eben dieses Eingreifen des wirklich existierenden Gottes in unsere Lebenswirklichkeit aufgrund eben jetzt einer Kausalität, die wir durch unser Schreien, durch unser Gebet jetzt eben auslösen. Also wer bittet, der wird finden. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan.
Also wenn man starke Schmerzen hat und nachts nicht schlafen kann, das ist schon sehr, sehr heftig. Und ich möchte auch die KTV-Familie einladen, eben für diese Familie auch zu beten, wie alle Gebetsanliegen, die hier in der Sendung aufschlagen, dass wir die Ihnen allen mit anvertrauen im Gebet. Pater Gallo hat gesagt, am Ende beten wir auch in diesem Anliegen. Hallo, Erhörung kann nicht immer funktionieren. Beispiel Fußball, Bayern gegen Dortmund. Nun beten die Bayern für den Sieg und die Dortmunder für den Dortmunder Sieg. Siegen können aber natürlich nie beide. Gruß, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also das sind alles so Sachen, also ist okay, wenn beide beten, ja, weil dann, ja, also ich kann auch nicht sagen, auf welcher Seite der liebe Gott steht oder ob das überhaupt eine Sache vom lieben Gott ist, ja, also ob Fußball so wirklich, also ja, für viele macht es Freude und so weiter. Unser verstorbener Abt Gregor hat immer gesagt, wenn wir um gutes Wetter beten für diese oder jene kirchliche Feier, hat er gesagt, naja, also belästige Gott nicht mit solchen Fürbitten, ja, weil es gibt wichtigere Dinge, die die jetzt eben wirklich des Gebetes bedürfen, Not, Elend, Krisen, Krankheit, solche Dinge, wie wir es gerade gehört haben in dieser Zuschrift, wo Menschen sich in einer elendigen Schmerzenssituation sind und so weiter. Also ja, also dieses Gebet fürs Wetter oder fürs Fußball und so weiter kann man machen, aber bitte, man muss immer wissen, also das ist erstens nicht aufrechenbar, warum, was, wo, wann und so weiter. Und ich glaube nicht, dass das ein Hauptanliegen Gottes ist, dass wir für solche Sachen beten. Das muss ich auch sagen.
Der Nationaltrainer der spanischen Fußballnationalmannschaft heißt Luis de la Fuente. Er sagt, Gebete oder religiöse Gesten wie das Bekreuzigen auf dem Spielfeld seien für ihn kein Aberglaube. Wortwörtlich, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Der christliche Glaube gebe ihm eine große Sicherheit und viel Kraft. Er sei nicht immer derart überzeugt vom Glauben gewesen. An einem bestimmten Punkt in meinem Leben, so dieser Trainer, habe ich mich entschieden, mich dem Glauben wieder anzunähern und mich bei allem, was ich tue, auf Gott zu stützen. Ein sehr schönes Zeugnis, Pater Karl.
Wir haben überhaupt bei den Sportlern also eine große Offenheit für den Glauben. Und ich glaube, das hängt, ich habe mir ein Buch geschrieben, glaube ich, oder ein Hörbuch aufgenommen über Fußball und Glaube, aber es ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Aber ich glaube, weil die Fußballer oder wenn man so im Sport ist, weil man da weiß, dass man von Dingen abhängt im Letzten, bei allem Training und bei allem tut, von Dingen abhängt, die man nicht selbst entscheiden kann. Also von Parametern, die von jenseits, von außerhalb, vom Göttlichen kommen und so weiter. Und deshalb auch dieser Verweis dann letztlich auf Gott. Wir haben ja den österreichischen Nationalspieler, den David Alaba, nicht, der dann sein T-Shirt aufmacht. Ja, Jesus is my strength, ist meine Kraft. Ja. Oder wir hatten jetzt den Wien-Marathon. Und also die Stadt Wien ist nicht wirklich jetzt eben christentumsaffin, ja, und in dieser Gestaltung von Veranstaltungen, aber da hat ein äthiopischer Läufer dann gewonnen, den Wien-Marathon, und der ist dann im Ziel niedergekniet und hat ein Marienbild hochgehalten, ja, und hat zum Himmel gezeigt und hat dort gebetet, kniend, ja, also vor den Fernsehkameras für das, was Gott ihm da geschenkt hat. Ich glaube, das sind einfach... wenn man in Situationen ist, nicht nur im Sport, sondern auch zum Beispiel, warum werden Eltern dann plötzlich wieder religiös? Weil sie spüren, ich habe da ein Wundergeschöpf, ein kleines Kind und so weiter, und ich kann im Letzten dem Kind nicht all das geben, was es brauchen würde. Ich brauche eine Hilfe von außen, ich brauche eine Hilfe von Gott, und deshalb führt das oft die Eltern dann zu Gott hin, zum Glauben hin und so weiter. Also wo man spürt, ich bin nicht der letzte Grund meines gelingenden Lebens oder des gelingenden Fußballspiels oder des gelingenden Sporterfolgs, sondern ich brauche hier eine Hilfe von außen. Also das heißt, Sport lehrt beten, Verantwortung lehrt beten und letztlich natürlich auch Not lehrt beten. Ich glaube, das ist einfach eine psychologische Wirklichkeit, die beim Fußball total... Ich freue mich riesig, dass wir so viele Sportler haben. Ich habe selber einen guten Freund, der sich jetzt total bekehrt hat, einen Gebetskreis macht mit Profifußballern und so weiter. Weil das eben wirklich auch, ja, wir brauchen Gott zu allem im Leben und natürlich nicht nur zum Fußball und zum Sportsieg.
Ich habe meine Primiz in meinem Heimatdorf 1990 gefeiert und die Wetterberichte waren nicht gut. Und mein Vater hat immer gesagt, ich bete dafür, keine Angst, es wird gut. Und das war auch so. Ja. Das war so ein Zeitfenster, wo das Wetter wirklich gepasst hat. Und mein Vater war da ganz überzeugt. Pater Karl, auf katholisch.de gibt es einen Bericht von Anfang Juni. Das sind keine Zisterzienserinnen, sondern unbeschulte Karmeliterinnen in San Antonio in Texas. Die pflegen einen Garten mit Bohnen, Auberginen, Tomaten und Mais. Und wegen der lang anhaltenden Dürre haben sie doch gebetet, also die haben lieben Gott doch belästigt mit dem Gebet um Regen. Und dann heißt es in diesem Bericht, ein Sturm am 26. Mai brachte eine Flutwelle mit sich, die einen Hang östlich des Grundstücks der Nonnen hinunterrauschte, einen Maschendrahtzaun umwarf und eine mehrere Meter dicke Schicht aus Schlamm, Steinen, Asphalt und anderen Trümmern hinterließ. Also die Schwestern haben gebetet, dann kam so viel Wasser, dass alles überflutet wurde. Die Schwestern haben es dann gemerkt, weil am anderen Morgen der Priester zu spät zur Messe kam. Das Positive war, ein Nachbar hat dann die Nachbarschaftshilfe organisiert Die haben dann festgestellt, dass durch Baumaßnahmen irgendwo ein Damm versperrt war und ein Damm entstanden ist, der dann gebrochen ist oder wie das immer auch war. Man hat es dann behoben und seitdem ist alles wieder gut.
Ja, ja, also Gott macht es so auf Umwegen. Wie ich Pfarrer war, wusste ich auch nicht, wie ich die Außenrestaurierung der Kirche machen soll. Dann habe ich Lotto gespielt, hat nicht funktioniert. Und dann hat der liebe Gott eingegriffen. Der Blitz hat in den Turm eingeschlagen. Ja, und die Turmuhr war kaputt und ich stand direkt darunter bei diesem Gewitter. Und der Schutt ist runtergekommen auf mich. Und das war so dramatisch, konnte ich dann auch so, mir ist nichts passiert, ja. Aber dass dann also die Bereitschaft da war, auch die Kirchenrestaurierung zu machen, durch die Gläubigen, also nicht durch einen Lottogewinn. Also solche Dinge gibt es auch. Aber ganz was Wichtiges muss ich dann noch sagen, damit wir das nicht vergessen. Also man darf schon um Wetter beten und diese ganzen Sachen auch, ja, weil es gibt ja auch das Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, das ist ganz wichtig. Und da muss man nicht so groß rational denken. Wenn es dir ein Anliegen ist, sag es dem lieben Gott. Aber bitte wisse auch, es gibt schwerwiegendere Anliegen, das ist ganz klar. Aber wenn so ein Thema ist, ja, also gutes Wetter und so weiter, ja, selbstverständlich. Jesus möchte, dass wir Gott einfach ernst nehmen in seiner Wirklichkeit und dann Gott natürlich auch die Entscheidung überlassen, weil das, was er tut, das ist seine Sache. Und so wie er es tut, ist es immer das Beste für uns. Und deshalb beten wir im Vater unser, wo wir große Bitten Gott vorlegen, immer danach dein Wille geschehe.
Liebe KTV-Referenten, ich habe teilweise schon eure Sendungen verfolgt. Es gibt einen Spruch, der die Menschen oft verfolgt. Sind zwei oder drei von euch versammelt, so bin ich mitten unter euch. Das ist für viele Menschen, die alleine sind, eine schlimme Aussage. Und damit sind Alleingelassene automatisch aussortiert. Gleichzeitig entsteht der Druck, sich zwingend einem Haufen anzuschließen. Würde mich über eine Stellungnahme freuen, mit freundlichen Grüßen.
Ja, also wenn hier eine Berufung zum Einsiedlertum vorliegt, dann ist das zu respektieren. Aber normalerweise also ist Gemeinschaft immer, immer wichtig, immer gut, psychologisch schon. Heute auch, wenn man allein zu Hause ist, es gibt die Möglichkeit, eben sich anders zu verbinden. Zum Beispiel, wir haben ja bei der Mittagsmesse eine richtige Familie gebildet über KTV. Es sind ja viele Menschen, man sieht das auch, was die dann reinschreiben in die Kommentare. Also da entsteht ja eine neue Form von Gemeinschaft. Und das gemeinsame Gebet hat schon eine enorme Wirkmächtigkeit. Das muss man wirklich sagen. Wenn man gemeinsam für etwas betet, ja, also das hat wirklich eine besondere Kraft jetzt eben vor Gott. Also das Wort Jesu dürfen wir nicht auslüften. Ja, das ist wirklich ein sehr ernstes und wichtiges Wort. Ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also wenn ich Neubekehrte habe, Jugendliche, da schaue ich immer, die brauchen dringend eine Gemeinschaft. Du kannst den Glauben nicht alleine entfalten. Du brauchst ein Du, ein Wir, ein Miteinander. Ich komme aus einer Ordensgemeinschaft. Wir sind Zisterzienser, benediktinisch, ist unsere Lebensform, das Miteinander, das so singen, dass wir eine Harmonie ergeben, ja, also den gleichen Habit tragen, ja, damit wir einfach zeigen, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit, das ist ganz, ganz wichtig, damit Jesus dann eben in dieser Gemeinschaft der Mittelpunkt sein kann. Also bitte, Gemeinschaft ist wichtig, aber wenn eine Einsiedlerberufung vorliegt, ja, also dann muss man das auch respektieren, dann bitte jetzt aber trotzdem, wir brauchen Gemeinschaft in der Kirche. Sucht's Gebetskreise, sucht's andere, mit denen ihr betet. Ich glaube auch die Wirkung der Fürbitten, die wir vorlesen bei der Mittagsmesse, hat auch etwas damit zu tun, dass die Leute, die vor dem Fernseher zu Hause sitzen, dann wirklich auch mitbeten, ja. Und deshalb diese Kraft eben auch entsteht, die sich in so vielen Gebetserhörungen dann oft niederschlägt.
Papst Benedikt XVI. Hat diese programmatische Predigt gehalten in Regensburg mit dem Satz, wer glaubt, ist nicht allein. Und wie du gerade gesagt hast, wir sind ja auch über Medien miteinander verbunden und hier eine ganz große KTV-Familie. Sie sind nicht allein, Pater Karl. So sind wir an dieser Sendung, am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Dankeschön. Und noch einmal, dieser Segen geht jetzt besonders an jene, die große Schwierigkeiten haben, an Schmerzleidende, an Kranke. Wir sind wirklich eine große Gemeinschaft und die Bitte an Gott, die sich im Segen ausdrückt, möge in eurem Leben Wirkung zeigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank dir für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.